Transgender-Menschen hunnen eindeutig biologisch Geschlecht, mehr sie können sich nicht damit identifizieren. Am Mai des Jahres wurde ein Gesetzprojekt vom Justizminister Felix Bratz vorgelegt, das in einer Veränderung vom Namen auf dem Ausgesehen vereinfacht. Mit welchen Defizien hun Transgender-Menschen zu kämpfen, auf welche Rolle spielt dabei die Erziehung, das beantworten Erik Schneider von der ASPL Intersex an Transgender Lützeburg. Durch das Gespräch feiert Tessie Steffen König.
Ja, nicht alle guten Leute können direkt nur ihrer Geburt am männlich oder weiblich kategorisiert gehen. Alle Transgender als Transgender bezeichnen die Menschen, die nur medizinische Normen, das männlich oder weiblich Geschlecht tun, sich aber psychologisch oder sozial als Gegengeschlecht identifizieren. Am Grand Duché könnte geschahen 3700 Leute vom Gesetzesprojekt über die Änderung vom Geschlechtsantrag am Etat Civil betroffen sind. Die Association Intersex and Transgender dreht zur Aufklärung von Vorurteilen und Unwissen an diesem Sujet bei. Auf vier darüber zu schwätzen ist Dr. Erik Schneider, einer von den Gründern von dieser ASBL, bei mir am Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, bis zu diesem Moment ist es juristisch so geregelt, dass Transgender-Menschen einen Arzt und Therapeuten aufsuchen müssen, bevor sie ihr Geschlechtseintrag im Pass ändern dürfen. Diese Prozedur soll mit dem neuen Gesetzentwurf, das im Mai dieses Jahres von Justizminister Felix Bratz vorgelegt wurde, geändert und stark vereinfacht werden. Sie selbst sind Psychiater und Psychotherapeut in Luxemburg. Wie ist das medizinische Personal in diesem Thema geschult, um Transgender-Menschen so gut es geht auch zu beraten und ihnen zu helfen?
Das ist eine relativ komplexe Frage, weil das Wissen um dieses Themengebiet innerhalb der Medizin, und das beschränkt sich nicht auf Ärztinnen und Ärzte, sondern eben auch PsychologInnen und andere Personen, dieses Wissen ist noch nicht durchdrungen. Es ist immer noch sehr gekennzeichnet von Pathologisierung, von Vorstellungen von Krankheit, wiewohl nie nachgewiesen wurde, dass es sich um eine Krankheit handelt. Wir gehen heute davon aus, dass es sich um einen Teil der menschlichen Diversität handelt, auf der eben psychosozialen Ebene, wie Sie das beschrieben haben. Abzugrenzen sind Transmenschen. Es ist schwierig mit den Begriffen. Viele Menschen lehnen das ab. Andere Menschen lehnen transsexuell, transgender, transident ab. Am besten man fragt die Leute, wie sie selber bezeichnet werden sollen. Und Kinder sind nur Jungs und Mädchen. Ja, das kann man kritisieren, da kann man auch drüber diskutieren. Aber wenn man sie fragt, kommt eher das oder sie sagen gar nichts dazu. Sie haben nicht immer das Bedürfnis, sich an dem Punkt auszudrücken. Wir haben also diese Menschen, die sagen, das Zuweisungsgeschlecht bei der Geburt passt nicht für mich. Und dann haben wir jene, die bei der Geburt nach medizinischen Normen nicht eindeutig zugewiesen werden können, die Intersex-Personen. Und da haben wir andere Art von Menschenrechtsverletzungen. Bei transgeschlechtlichen Menschen ist es ja eher so, dass die ganz lange kämpfen müssen, dass sie das anerkannt bekommen, was sie sind, bis die Eltern das verstehen, bis das vielleicht in der Schule thematisiert werden kann, bis es in die Medizin dringt, in verwaltungstechnische Prozeduren wie Namenspersonenstand. Aber bei intergeschlechtlichen, bei Intersex-Menschen ist es so, dass die bei der Geburt nicht eindeutig zugewiesen werden können, der einen oder der anderen Kategorie, und dass sie dann sehr häufig operiert werden.
Und dann entscheiden auch die Eltern, zu welchem Geschlecht sie
Eltern, das Kind ÄrztInnen, zuordnen. Jedenfalls viele Menschen, die aber nicht betroffen sind. Und dann kommen solche sprachlichen, unglücklichen Formulierungen wie, ja, der Mensch hat ein uneindeutiges Geschlecht. Kein Mensch hat ein uneindeutiges Geschlecht. Jeder hat ein eindeutiges, nämlich sein eigenes. Aber eben die Intersex-Diskussion ist eine ganz, ganz andere und muss anders geführt werden als die von Transpersonen. Und trotzdem wird sie immer wieder über einen Kamm geschoren, oftmals noch mit Homosexualität in diesem Akronym LGBTI. Da kann man viel drüber streiten. Wir halten da nichts von, weil es eher zu Vermischungen und Verwirrungen führt. Und die spezifischen Sachen, zum Beispiel die Forderung von Intersex-Personen, Stopp der Operationen. Das hat glücklicherweise in Luxemburg inzwischen eine Diskussion, ein Nachdenken begonnen. Das wird da überhaupt nicht thematisiert. Dem wird keine Rechnung getragen und die Intersex-Diskussion ist so spezifisch, dass selbst wir als Verein sagen, wir trennen das sehr sauber. Heute haben wir ja auch gesagt, geht es eher um das Thema Transgeschlechtlichkeit und Anfang Februar werden wir die Gelegenheit haben, wieder eine Intersex-Person hier in Luxemburg zu haben, genau für eine Konferenz. Wir sagen immer, das sollen die Leute doch bitte machen, die es betrifft. Die haben am ehesten Erfahrungen, ein sehr spezifisches Wissen, was was wir sagen müssen. Selbstkritisch ist, dass Luxemburg offensichtlich im Thema Intersex noch derart tabuisiert ist, dass keine Intersex-Person öffentlich sichtbar sein möchte. Das heißt, ich würde gerne hier eigentlich zu zweit herkommen und dann eine luxemburgische Intersex-Person an meiner Seite haben. Das zeigt das Tabu wieder und das zeigt auch die Notwendigkeit, das eine Thema zu fokalisieren und das andere getrennt. Wiewohl beide, weil Sie es gesagt haben, mit dem Projet de Loi, beide profitieren. Das Projet de Loi hat es ist einfach nur fantastisch. Es hat den Charme zum Beispiel, dass es nicht ein Gesetz zur Transgeschlechtlichkeit ist. Wir haben in Deutschland das Transsexuellengesetz, ja, oder ein Geschlecht zur Geschlechtsidentität. Das argentinische Gesetz gilt weltweit eins der aufleuchtenden der besten, aber sie reden von der Geschlechtsidentität. Das reden viele Transmenschen sagen, aber es ist keine Frage von meiner Identität. Es sind ein paar anatomische Merkmale an mir, die nicht passen. Aber ich rede nicht von meiner Geschlecht. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll.
Ja. Das sind natürlich auch Menschen, die damit oft nicht wirklich viel zu tun haben, sich vielleicht in dem Thema auch nicht so auskennen und wieder probieren, die Leute zu kategorisieren. Das ist immer das.
Nee, die wehren sich eben. Also das sind durchaus transgeschlechtliche Menschen, die sagen, ich möchte gerne meinen Vornamen geändert haben, das passt nicht, ich möchte meinen Geschlechtseintrag geändert haben, aber mit diesen komischen Kategorien von euch, damit kann ich nichts anfangen. Und dieses Projet de Loi spricht über das, worum es geht, nämlich Änderung des Geschlechtseintrages und des Vornamens. Rein beschreibend. Und was wird zugrunde gelegt? Die Selbstaussage. Da, wo wir eben wirklich, was wir sehen, ist, dass das Selbstbestimmungsrecht der Menschen massiv eingeschränkt wird, im rechtlichen, im medizinischen Bereich und teilweise auch im Erziehungsbereich. Und das Projet de Loi bietet da wirklich Lösungen mit Augenmaß, dass das schwellenarm auf Antrag geht. Das Selbstbestimmungsrecht wird absolut respektiert. Für Kinder ab dem 5. Lebensjahr, das heißt nicht, dass die Kinder, also 5. Geburtstag fällt aus, wir gehen jetzt zum Minister, sondern es geht darum, dass da die Möglichkeit betrifft und im Alltag für die Familien bedeutet es, dass der Stresspegel dann mal ganz häufig runtergeht. Für die Schulen geht der Stresspegel runter, es ist alles vernünftig regelbar und für den Notfall haben wir was da. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass das jeder mal eben machen kann. Das wird schon sehr deutlich anhand den Prozeduren, dass das gut reflektiert sein muss.
Also ein Missbrauch ist eigentlich auch ausgeschlossen.
Genau.
Bei diesem.
Wir kennen keinen Missbrauch. Also egal wo es sowieso schon Regelungen gibt, gab es sowieso nie Missbrauch. Das ist eher so eine Angst. Auf der anderen Seite ist es so, dass man bestimmte Türen gar nicht erst öffnen muss. Und insofern denke ich auch, dass das wirklich ein Gesetz mit Augenmaß ist, aber an den Bedürfnissen von Menschen, die da in der Vergangenheit eben viel Leid erfahren haben.
Auf welchem Wissensstand waren denn die Politiker, die ja das Gesetz entscheiden jetzt auch, auf welchen Wissensstand ist man da gestoßen, auch Sie als Intersex und Transgender?
Eigentlich auf das Wesentliche, was wir bei der Bevölkerung auch sehen, bei der sogenannten Bevölkerung, die wir ja dann auch wiederum sind, nämlich viel Offenheit. Also wir erwarten ja gar nicht, dass jeder und vor allen Dingen nicht in technischen Details informiert ist, aber es ist ein Bewusstsein in den letzten Jahren wirklich entstanden, dass es sich um eine vulnerable Gruppe handelt, um mal die Worte von Frau Delvaux-Stehrens, die ehemalige Erziehungsministerin, zu verwenden, die das auf transgeschlechtliche Jugendliche bezogen hat. Das Bewusstsein und dass da Bedarfe ganz spezifisch sind, das hat man erkannt und im Erziehungsbereich läuft es schon länger gut in eine gute Richtung. Und Herr Bratz zieht jetzt mit einem hochwertigen Gesetz nach, weil bei den Gesprächen mit den Parteien, die wir in dem Rahmen gesehen haben, auch da ist uns Offenheit begegnet, sodass wir auch auf ein hohes Voting, eine hohe Zustimmung im Parlament hoffen, beziehungsweise wenn Abgeordnete sagen, ich habe aber doch Vorbehalte, dass sie, bevor sie dagegen stimmen oder sich enthalten, lieber sagen, gut, dann treffe ich mich mal mit denen. Also da würden wir schon erwarten, ehe eine Ablehnung kommt, dass dann lieber vorher das Gespräch mit uns gesucht wird und wir hoffen auch ein bisschen von der Abgeordnetenkammer, dass wir mit ins Boot genommen werden, um so potenzielle Fragen, die zu 90% meines Erachtens nach auf Teilfehl, falsche Informationen zurückzuführen sind, dass das die Ursache ist und auf der anderen Seite, das ist ein kleines Land, die Abgeordneten müssen sich aber mit genauso vielen Themen wie in Deutschland auseinandersetzen. Das heißt, die haben alle so viel zu tun, dass ich ein Verständnis dafür habe, dass sie sich nicht einzeln reinarbeiten. Deswegen sind wir aber auch bereit, die Zuarbeit sozusagen zu machen.
Ab wann wird denn also das Gesetz, der Gesetzentwurf wurde jetzt im Mai vorgelegt, ab wann soll denn das Gesetz voraussichtlich in Kraft treten?
Das wissen wir nicht. Der Staatsrat hatte ja über das schon sehr gute Proposition de loi der CSV vom letzten Jahr vor nicht so langer Zeit ein Avis abgegeben. Und auch der Staatsrat hat die gleiche Situation wie die Abgeordnetenkammer, eine Fülle von Gesetzen. Also wir hätten natürlich uns gewünscht, jetzt haben wir das eine, machen wir das andere schnell hinterher, aber die Praxis ist eine andere. Das heißt, wir haben schon einige AVI vom CET, ein AVI, jetzt auch von der CCDH einen hochwertigen AVI, der bestätigt eben diese Vorteile der Destigmatisierung, des Diskriminierungsschutzes, also dieses Gesetz, da erwarten wir uns schon entsprechende Impulse für den oder zentrale Impulse für den Diskriminierungsschutz, dass die Leute sich wehren können.
Auch die Leute werden ja auch nicht mehr als Kranke angesehen.
Genau, also in dem genau. Also da erwarten wir eben positive Entwicklungen. Was wir gucken müssen, ist der medizinische Bereich, denn neben dem Unwissen und mit Sachen, wo eben doch noch ärztliche KollegInnen sehr an der Pathologisierung verhaftet sind, haben wir natürlich die Frage der Kostenerstattung. Da hatte Herr Bratz gesagt, mit Referenz auf Herrn Schneider, dass da schon die Regierung wünscht, die Kostenerstattung aufrechtzuerhalten, trotz Depathologisierung. Und da muss man gucken, wie man das dann auch innerhalb der CNS, innerhalb der Statuten festzurrt, welche Möglichkeiten es gibt. Es ist ja so, dass die CNS nicht nur Leistungen erstattet, die unmittelbar mit Krankheit zu tun haben. Schwangerschaft und Impfungen seien mal jetzt, auch wenn es nicht immer alles adaptierbar ist, aber es sind potenziell Beispiele, wo man das schön belegen kann. Und da ist eher die Frage, wie machen wir das als das Ob. Das Ob scheint nicht zur Diskussion zu stehen und insofern jetzt dann auch in der Konsequenz die Statuten so zu gestalten, dass das Selbstbestimmungsrecht, das Privatleben und andere Rechtsgüter gewahrt bleiben, das wird die Kunst sein. Wir aufgrund der besonderen Situation innerhalb des Gesundheitssystems, einschließlich des Krankenkassensystems, werden wir bis Ende des Jahres einen Bericht zur Situation in Luxemburg noch herausgeben, weil es da wirklich einige Sachen gibt. Da gibt es einen großen Gesprächsbedarf. Auf der anderen Seite, wenn ich mir eben diese anderen beiden großen Bereiche Medizin und Recht ansehe und das Potenzial, was dahinter gesteckt ist oder wie das umgesetzt wurde und wird, bin ich eigentlich ganz hoffnungsvoll. Wir erwarten noch ein zweites Gesetz, was Intersex betrifft. Das ist aber in Werden, das geht, glaube ich, schwanger oder irgendjemand geht mit dem Gesetz schwanger. Das wird ja noch kommen, weil wir haben jetzt dieses eine Gesetz. Das zweite wird hoffentlich auch noch in dieser Legislaturperiode kommen.
Sie haben jetzt die zwei Bereiche angesprochen, Medizin und Recht. Der dritte Bereich, der sehr wichtig ist, ist auch die Erziehung. Ja. Wird das Thema sexuelle Identität, Geschlechter in der Schule in irgendeiner Weise behandelt oder wird es einfach komplett außen vor gelassen in Fächern wie Biologie zum Beispiel?
Also der Begriff sexuelle Identität an sich ist schon mal ein Problembegriff, weil das ein Kaugummibegriff ist. Er wird ganz unterschiedlich gebraucht. Insofern kann ich auch keinem Prof oder keiner Prof empfehlen, das wirklich zu verwenden. Was wir sehen ist, dass das Schulpersonal zunehmend sich informiert. Was ist das eigentlich? Was sind so die Fallstellen? Wir arbeiten schon sehr lange mit dem IFIN, vormals Skript, zusammen und wir sehen eine stete Zunahme der Inanspruchnahme von Fortbildungen. Also bevor die LehrerInnen sozusagen an die SchülerInnen irgendetwas herantreten, macht es Sinn, sich erstmal selber zu informieren. Wir wissen, dass die SchülerInnen heute alle sehr gewieft in Googlen und so weiter ist und dann vielleicht kann auch ungünstig sein, wenn LehrerInnen damit etwas konfrontiert werden, wo dann von den Schülern, weil die irgendwas gelesen haben, aus dem Internet gezogen haben, Video gesehen haben, Fragen gestellt bekommen und dann dastehen, das würde ich auch gern wissen. Das muss nicht sein. Und deswegen machen wir diese Fortbildungen und das IFIN bietet da sehr Nuanciertes an. Nationale Fortbildungen. Heute findet zum Beispiel ein Einführungsseminar zu Trans- und Intergeschlechtlichkeit statt. Dann gibt es spezifisch für Intersex, zur Kindheit, zur Adoleszenz, alles auf der IFIN-Seite zu finden. Das findet statt. Dann gibt es schulinterne Fortbildungen. Wenn eine Schule sagt, wir hätten das gerne spezifisch für uns, besteht die Möglichkeit. Oder aber wenn einzelne Profs sagen, wir haben hier einen Fall oder ich habe hier eine Situation, ich würde mit ein, zwei KollegInnen das gerne machen. Das wird auch in Anspruch genommen. Also wir sehen eine Zunahme der Inanspruchnahme. Wir sehen aber auch eine Zunahme des Interesses seitens der SchülerInnen, die das immer mehr zum Thema von Hausaufgaben macht, von verschiedenen Projekten macht. Jetzt wurde ich kürzlich von einer Schule eingeladen, mal ein paar Worte zu sagen. Also wir sehen insgesamt da wirklich eine positive Entwicklung. Und mit diesem eben gerade beschriebenen Stufenprogramm, was angepasst ist, das kann auch ergänzt werden um Elternmodul, um eine Kooperation zwischen den Institutionen um eine Schule herum. Das ist etwas, wo ich doch denke, dass das weltweit einmalig ist. Wir haben zwar in Kanada, in den USA, in bestimmten Städten sehr viel unter dem LGBTI-Projekt, aber da diese ganz spezifischen Sachen. Ich frage mich immer, wie man LGBTI mal eben zusammenpackt. Ich brauche für eine fundierte Fortbildung, wo ich wirklich sagen kann, jetzt kann ich mich zurücklehnen, ungefähr 10-12 Stunden. Das haben wir mit einigen Schulen gemacht. Die haben hinterher Wissen, die wirklich so, dass die wissen, ah ja, damit kann ich, das kann ich jetzt gut handeln. Wenn das mit dann noch mehr dazu kommt, schon allein Intersex, das werden wir sehen, ist ja selber ein großer Bereich, plus dann noch auch noch alles, was mit Sexualität zu tun hat, das ist sportlich. Und was dann am Ende rankommt, das sehen wir, wenn wir erstmal anfangen, ist es sehr häufig, dass auch manches Schulpersonal erstmal mit einer Verwirrung, Vermischung kommt. So dass ich sage, nee, trennen wir das, packen wir das 1:1. Und dadurch, dass das Angebot besteht, können die LehrerInnen und das gesamte Schulpersonal das auswählen, was für sie wichtig ist. Und das ist fantastisch.
Es gilt ja auch, weil Kinder sowieso, wie Sie vorhin auch gesagt haben, sich selbst gar nicht kategorisieren. Sie sind einfach Kinder, sie sind Jungs und Mädchen und sie sind keine Transgender-Kinder sozusagen. Erik Schneider, es ist jetzt schon wieder Zeit, Schluss zu machen. Leider, es war ein kleiner Einblick in Transgender. Trotzdem sage ich Ihnen vielen Dank. Sie sind Psychotherapeut und Psychiater und Gründer auch der Intersex und Transgender Luxemburg. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Und das war Tessie Steffen König am Gespräch mit Erik Schneider von der ASBL Intersex und Transgender Luxemburg. Ein paar Informationen für die Schofferinnen. Es gab ein Accident im Echangeur Eschfeiz von der A13 Richtung Peiting. Ob das A4 Richtung Stadt. 3 Autos sind da dran verwickelt und passen da. Ein Auto am Pan ob der A4 Richtung Stadt. Tischt Eschlankels an Eschzentrum, die Rietz-Punastow blockiert. Die Police meldet dann ein Accident ob der A13 Richtung Schengen. Heißt Diedling-Biering, die Rietz-Punastow zu wenigst engem Auto, den da angerannt ist. Und dann noch ein Accident ob der Kreuzung tischt Biesen am Miesch im Bereich vom Radar. 2 Autos sind darauf verwickelt aufpassen, die sind am Nivel und nicht gut zu sehen. An den Accident auf der SHF-4 Richtung Stadt direkt hinter dem Rampur Remrisch, den aus der Zwischenzeit schon geraumt. Dann gleich gucken wir auf die Terrorserie von der RAF vor 44 Jahren zurück.